Asche auf unser Haupt. Letzte Woche wäre eigentlich nach dem letzten Saisonspiel perfekt gewesen, eine Folge aufzunehmen.
Korrekt.
Welche Ausrede haben wir parat, dass wir es nicht gemacht haben?
Ich war breit.
Bones nicht da, ich nicht da.
Und war Bones auch nicht da?
Nee, keine Ahnung. Mein Bones ist immer nicht da.
Ach so, ja, okay. Die Chancen sind relativ hoch, dass das gestimmt hätte.
Ja. Dafür heute mit neuer Power und Kai, der auf einer Saftkur ist.
Das wolltest du unbedingt erwähnen.
Das gehört auf jeden Fall ins Intro.
Hier steht was ist das? Apfel, Karotte, rote Beete, Orange, genau. Granatapfel und Ingwer.
Aber man muss ja eins und eins zusammenziehen. So eine Saftkur macht man ja meistens immer erst, wenn man davor ein bisschen knackig getrunken hat, ne? Dann macht man so eine Saftkur.
Aber meinst du, das bringt was?
Ich hoffe.
Mhm. Ist das so ein Werbeding, was dir irgendwo versprochen worden ist? Einmal entsaften?
Nee, ich glaube, vielleicht ja auch was für den einen oder anderen HSV-Spieler jetzt, um nächste Saison mal ein bisschen fitter reinzukommen.
Ah, wenn dann überhaupt noch einer von den Spielern, der im aktuellen Kader ist, überhaupt nächste Saison noch
ja,
da ist.
Aber ich bin nach wie vor ein bisschen pisst, so, weiß ich nicht. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Leistung der Spieler der letzten Saison.
Boah, das
kann ich locker lassen.
Das sind auf jeden Fall ziemlich viele Themen, die wir heute bearbeiten müssen. Und
endlich wieder, endlich!
Ich würde sagen, wir ackern uns mal.
Ja, gut.
Wir ackern uns mal in die Folge rein.
Wie Kai durch seine Säfte.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau!
Wir sind zu dritt, Moche, Kai und ich, Gato. Bones ist, was hat er geschrieben?
In Griechenland.
Ah ja, Griechenland, die griechische Flagge, da war ich auch letzte Woche.
Ja.
War gut, Wetter gut, alles.
Clever, war lieber eine Woche vor Bones gefahren.
Ja, weißt du gar nicht, wo er ist, was er da macht, aber...
Golfen,
stimmt. Wir wahrscheinlich wieder mit in Schottland wie gegen Pauli. Oh Mann. Hat das einzige Saison-Highlight verpasst.
Golfplatz-Hopper geworden.
Ja.
Also.
Ach, ja. Ah, gut. Ja, wir haben ja letzte Woche nicht aufgenommen, schon hat gesagt. Das heißt, wir haben auch noch das letzte Spiel zu besprechen.
Und uns haben echt ziemlich viele bei Instagram geschrieben, Jungs, was ist los? Ja. Seid ihr jetzt so down durch diese ganzen Nachrichten? Da nimmt man mal eine Woche nicht auf und man hat das Gefühl, der ganze HSV-Kosmos bricht zusammen. Man könnte quasi täglich eine Folge aufnehmen und man hätte genug Material, was man,
richtig,
worüber man spricht. Oh, der Saft wird bestimmt.
wir waren tatsächlich auch natürlich ein bisschen down. Also, sagen wir mal so, die Folge hätten wir wahrscheinlich aufgenommen, wären wir irgendwie Platz 3 oder keine Ahnung was. Mhm. Und top auch bitter, dass Düsseldorf auch gewinnt 3-0 gegen Bochum. Ne?
Das war also,
mein Gott, hätte man wieder selber sein können, aber nun gut.
Ja, es ist andersrum habe ich Bochum tatsächlich gerne auch in der zweiten Liga als Gegner als Düsseldorf. Also klar, in Düsseldorf kannst du auch schön feiern gehen, aber Bochum auf jeden Fall auch ein schönes Stadion.
Ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, Muchel, du warst beim Spiel,
ja,
beim lockeren Sieg, ne, gegen
das
Nürnberg, 4-1.
4-1, ausgaloppieren im Stadion. Erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit, ja, war okay.
Ich kam rein
und dann stand da erstmal so Schonlau und hatte fleißig Autogramme verteilt. Ich war mit meinem Kleinen da. Mhm. Und dann, ich war wirklich auch noch so ein bisschen geärgert über die Leistung der Spieler über die Saison und war eigentlich dann so, wollte stark sein und sagen so, ja, du kannst ja gerne ein Foto mit ihm machen oder so und den Autogramm holen. Ich nicht. Wollte so beleidigt sein, aber habe mich da nicht getraut, ihn böse anzugucken, sondern nur gelächelt und
Daumen
das
hoch.
Autogramm abgeholt, genau.
Danke, Captain, ja. War ja ganz im Zeichen von Vucevic. Alle sind da aufgelaufen mit Danke Mario 44, glaube ich, so ein Shirt. Und die Verhandlung, nur was man jetzt liest, so war okay positiv. Aber
Urteil, also ich habe es mir tatsächlich reingezogen. Also ich habe mir die Verhandlungen wurden ja als Stream danach nochmal bereitgestellt und ich habe tatsächlich so nicht komplett, ne, die zwei Tage durchgeschaut, aber habe immer mal durchgeskippt. Und das war schon, also gerade so das, was Mario von sich gegeben hat, da hatte man schon wirklich Gänsehaut und kann jeden verstehen, der da nah am Wasser gebaut ist und da mit ihm gefühlt hat. Also das hat er schon
krass. Hat er schon gut gemacht. Also auch irgendwie, dass sie da die WADA-Verstrickung mit diesem anderen Parallel- oder mit dem anderen Fall von dem australischen Sprinter auch nochmal so
Boll oder so, ne?
Ja, genau.
Nicht Boll, sondern Boll.
Genau, richtig, richtig. Irgendwie so aufgedröselt haben und was da alles schiefgelaufen ist, also scheint auch echt ein wilder Verein da zu sein. Hoffen wir das Beste. Ja, ein, zwei Monate, glaube ich, muss man irgendwie warten, bis das Urteil kommt. Auf jeden Fall irgendwann im Sommer kommt es dann hoffentlich und hoffentlich dann noch zum Freispruch. Das andere...
Ich finde es richtig krass, weil ich glaube, dass, nur um das mal einzuordnen in der Extreme, das gibt's, habe ich jetzt selten erlebt, so im Fußball oder in anderen Sportarten, dass du wirklich so eine komplette Mannschaft, ein kompletter Verein, das komplette Management und dann auch das komplette Stadion so dahinter stehen. Weil das ja letztendlich auch ein Risiko ist, ja, dass der Spieler jetzt vielleicht doch irgendwann als schuldig gesprochen wird und gedopt hat. Und deswegen sage ich so, da muss ja der ganze Verein, der ganze Kosmos um Vuskovic muss ja davon überzeugt sein, dass er wirklich unschuldig ist, dass das irgendwie auf Verfahrensfehler oder whatever beruht. Und der Glaube, da ist nicht nur der Glaube, sondern glaube ich auch die Überzeugung bei allen da, dass er wirklich nicht gedopt hat. Finde ich krass, habe ich so noch nie erlebt. Also ist ja auch ein Risiko, ja, also,
ja,
sich so zu positionieren.
Ja, obwohl es ist ja auch nicht, wenn jetzt das Urteil ist, ja, er hat gedopt, dann ist es ja immer noch total anfechtbar. Das ist ja wie so ein... Also wie ich das verstanden habe, ist es so wie damals im Deutschunterricht zum Gericht, Gedicht so, oder einen Text, du kannst ihn so interpretieren, du kannst ihn aber auch so interpretieren und wenn dann die Jury sagt, nee, sorry, ich interpretiere es aber so, schuldig, dann kannst du als Verein ja immer noch sagen, nee, okay, wir sind immer noch dafür, alles völlige Scheiße, ist ja nicht so, dass es dann bewiesen ist unbedingt, dass er gedopt haben muss so und dass du dann, ich sag jetzt mal, dumm dastehst als Verein so, deswegen ist das Risiko, finde ich, jetzt ein bisschen begrenzt, aber ist trotzdem mega cool und da bin ich auch voll bei dir, dass ich glaube, es hätte jetzt nicht jeder Verein so krass durchgezogen.
Nee, und ich bin gespannt, wie es dann auch grundsätzlich weitergeht. Also sollte er jetzt freigesprochen werden, wovon ich natürlich, was ich hoffe und nach den ganzen Indizien und der Verhandlung jetzt und wie das Ganze gelaufen ist, würde ich mit gesundem Menschenverstand sagen, man kann gar nicht drumherum, als ihn freizusprechen, weil das Ergebnis einfach, also diese Praktiken und dieses, wie dort die NADA diesen Schuldspruch oder dieses Doping quasi ermittelt anhand von diesen Bildern, ist einfach meiner Meinung nach total willenlos und völlig überholt in Zeiten, wo man Leute auf den Mond schießen kann und Goldfische mit dem Schnupfen operiert. keine Ahnung, das ist, also so ist es alles möglich und du schaffst es oder du hast Bilder, was du so und so auslegen kannst und das ist für mich einfach es ist einfach komplett nicht zeitgemäß.
Ja, ich bin dann, das kann ja vielleicht mal ein Hörer, der da genaue Indizien hat, erklären. Also gibt es da wirklich dann nicht am Ende Bilder, die genau beweisen, ob jemand gedopt hat oder nicht? Also ich kann mir nicht
vorstellen, dass das natürlich
ganze Verfahren auf einer reinen Interpretation.
Dieses Verfahren schon. Es gibt andere Verfahren, die da deutlich, deutlich genauer sind und die man anders oder die genau interpretieren kann und nach bestimmten Zahlen. Das sind ja Bilder, auf denen du dir anschaust und sagst, okay, das Muster sieht aus, als wenn es gedopt ist und das ist deren Interpretation. Und das ist halt wirklich nur dieses Testverfahren, was die für sich irgendwie claimen und nichts anderes zulassen. Da sitzen jetzt irgendwie genug andere Professoren, die das anhand von wirklich messbaren und Fakten irgendwie sagen, dass es nicht so der Fall ist und die NADA und WADA sagen so, nee, unseres ist das Richtige und alle nach uns die Sintflut so. Und
eigentlich unfassbar. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste für Mario, dass im Sommer dann endlich der Freispruch kommt. Alles andere, also kann ich mir fast gar nicht vorstellen, also wie bitter das ist. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es eventuell so kommt. Ne? Ist jetzt ja nicht irgendwie die Chance überwältigt ist, dass der Freispruch kommt, aber es wäre schon, ja.
Was ich kurz dazu, ja. eine Prognose oder ein Gedankengang, der mir noch kam, sollte der Richterspruch negativ sein, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann glaube ich, wird es entweder zu Beginn der EM oder um das Finale rum passieren, einfach aus dem Grund, um dort Brisanz rauszunehmen, dass das Ganze so in den Medien rum irgendwie untergeht und da nicht so ein Fokus drauf gelegt wird. Also wenn da irgendwas im Busch ist und man irgendwie versucht dort die Machenschaften und dann glaube ich, sind da auch andere Hebel am Werk, dass dort irgendwie mit Bestechung gearbeitet wird oder, dann wird das rum um ein Ereignis passieren, wo nicht so ein Fokus darauf sein wird.
Der Gedanke gefällt mir. Was hingegen messbar ist, ist
das 4-1 gegen Nürnberg.
Richtig. Und der dreifache Torschütze Robert Glatzel, der mit seinem Elfmeter der Nachspielzeit Torschützenkönig geworden ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Das erste Mal, ne?
Was?
Dass der Torschützenkönig geworden ist?
Er, ja. Ja.
Ja. Ich dachte mich schon so, als ich das gelesen hatte, ich so, hä, war der nicht schon? Also nee, war immer dann irgendwie.
Also gefühlt kann ich an den letzten Torschützenkönig, den ich mich vom HSV erinnern kann und Asche auf mein Haupt, wenn es danach noch jemand gab, aber war Barbares.
Den kann ich mich auch erinnern, das wäre jetzt auch mein Guest gewesen und in der zweiten Liga war es vielleicht einmal Terodde.
Ich glaube, dass Terodde am Ende nicht
jetzt,
die Torschützenkönig
geholt hat. Jetzt bräuchten wir Bones, der irgendwas sagen könnte, dann können wir sagen, Bones, dafür bist du da, dass du es richtig machst. Oder mein Gott, du hast es schon wieder falsch gesagt.
Ja.
Aber, 50-50. Egal, so what, ja. Also das war nochmal, doch.
Ja, aber du hast schon gemerkt, ne, wenn sie auf einmal wollen und du hast es Glatzel einfach angemerkt, der wollte diese Torschützenkönig oder diesen Titel haben. Also ich hätte wahrscheinlich in der Halbzeit, wenn ich Netz gehabt hätte im Stadion, was ja immer
trotz Telekom als Partner schwierig ist.
Schwierig ist. Dann hätte ich noch einen 100er drauf gesetzt, dass er noch ein Tor macht. Und es war ja auch so, dass er dann in der Nachspielzeit in der 95. Minute halt noch das Elfmeter-Tor gemacht hat.
Und ja. Zack kam die Torjägerkanone vom Kicker raus.
Ja.
Wo ich sage, Chapeau, dass man die zufällig in Hamburg hat, wenn ja. Da noch drei Tore fehlen.
Aber dass so eine Sache sind.
Wer denken würde, es gibt zwei oder drei.
Ja. Ja. Aber war er nicht sogar Torschützenkönig mit jemandem zusammengeteilt?
Ja, mit Zetzen von Hertha und von Tabakovic und Zollis oder Düsseldorf oder
okay,
sowas.
Okay, also es werden eben ein paar davon. Und es ist ja nicht nur so, dass Glatzel Torschützenkönig geworden ist, sondern die Torjägerkanone ist dieses Jahr sogar dreimal nach Hamburg gegangen.
Auch Frauen, oder?
Die Frauen, Larissa Mühlhaus, die jetzt leider, also für sie natürlich ein Karrieresprung in die erste Liga wechselt. Für uns als Fans natürlich zu dem Verein nach Bremen eher ein Downer. Die ist aber auch Torschützenkönig geworden. Und Tom Sanne, bei den Amateuren, bei der U21 ist auch Torschützenkönig geworden. Also das heißt, dieses Jahr sind dreimal ist die Torschützenkanone nach Hamburg
gegangen. Wir haben die Frauen abgeschnitten, also nicht aufgestiegen.
Sind nicht aufgestiegen, sind jetzt am Ende Dritter geworden oder Vierter?
Nee, ich glaub, und jetzt Dritter. Mit Ambitionen dann irgendwie.
Ja, also dafür, dass sie natürlich durch,
ja,
dass sie aufgestiegen sind, Vierter sind sie geworden, sorry. Meppen und Jena und Potsdam sind vor denen. Mit den Ambitionen hatte natürlich, oder damit hatte keiner gerechnet, dass sie als Aufsteiger in die zweite Liga so eine Saison spielen. Aber ja, auch da ist einiges im Umbruch, sind einige, die gehen. Marlene Deiss, die jetzt irgendwie geht, hinten die Abwehrspielerin. Und ich gehe mal stark davon aus, dass noch ein, zwei Spielerinnen mehr gehen werden. Also da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Da hört man auch so einiges aus der Mannschaft, dass es da so ein bisschen Unruhe gibt und nicht alles so toll ist. Da hat man jetzt natürlich mit Schulte, der Torhüterin, echt so einen Glücksgriff gemacht, die Nationaltorin oder Welttorhüterin, die zum HSV jetzt gewechselt ist. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Da war jetzt am Sonntag das letzte Spiel und waren wieder viele Fans da. Eine schöne Verabschiedung und ja. Aber das nur mal so nebenbei, 4-1 Nürnberg.
Ja, ganz kurz, ich will nicht der Spielverderber sein, aber ja. So Robert Glatzel, ja. Ich wünsche mir, dass er bleibt. Ich kann es ihm auch nur empfehlen, weil anscheinend schießt er ja in der Mannschaft genug Tore und ist hier ganz gut angekommen, eingespielt, wohnt in einer schönen Stadt, kann mit dem HSV dann eben nächstes Jahr auch nochmal richtig geil angreifen.
Er geht.
Aber, was mir auf den Sack geht und was, wo mir echt das Herz blutet, ist so drei Tore gegen Nürnberg, die zählen für mich irgendwie nicht. Ja, wir haben so oft, waren wir abhängig von ihnen, wirklich in Crunch-Time-Spielen, wo ich mir gewünscht hätte, dass er dreimal ein Tor in den Spielen schießt oder einmal zwei und einmal eins. Aber die drei jetzt gegen Nürnberg, die zählen irgendwie wie gefühlt ein Tor zusammen. Und da hat er mich schon so ein bisschen enttäuscht, weil er ist für mich absoluter Führungsspieler, er ist eine Säule, er ist vielleicht der wichtigste Spieler auf dem Spielfeld, er ist der Spieler, der den Unterschied vom Tor machen soll. Und dass er jetzt im Aufstiegsrenner dann auch doch seiner Form deutlich hinterhergelaufen ist, das nervt mich. So, und das muss ich jetzt erstmal über die Wochen verarbeiten. Und wenn du jetzt sagst, er wechselt, Buchel, dann...
ist einfach meine Vermutung. Also ich glaube, dass das Thema einfach, dass das durch ist. So, und
ich glaube, so ein Torschützenkönig-Titel in der zweiten Liga rückt einen dann auch nochmal in allen Statistiken nach vorne. Dadurch fragen dann nochmal ein, zwei andere Vereine aus dem Ausland an. Die erste Liga wird ihm sowieso auf dem Zettel haben. Und ja, er wird wahrscheinlich jetzt auch den Schritt gehen und sagen, was soll ich noch ein Jahr?
Ich meine, er ist 30 Jahre alt, ne? Also wenn er den Schritt jetzt nicht geht, dann wird es wahrscheinlich irgendwann gar nichts mehr. Und wenn du nochmal das Ziel hast, erste Liga zu spielen mit dem HSV, ist es die Saison jetzt nichts geworden. Jetzt gibt man dem HSV 2 Jahre Zeit, wenn man der Pressekonferenz, wo wir später nochmal zu kommen, gibt. Dann ist er 32, im schlechtesten Fall 33, ich weiß nicht, wann er jetzt Geburtstag hat, dann ist für ihn die erste Liga nur noch ein kurzer Abstecher. Und wer kann es ihm da verübeln, wenn er jetzt diesen Schritt macht? Viele von uns hätten gedacht, dass er es im Sommer letzten Jahres schon tut, dass er den Verein verlässt. Er hat sich für den HSV entschieden, genau aus dem Grund, dass er gesagt hat, hier passt alles zusammen. Ich glaube, dass bei einigen Spielern auch nach wie vor immer noch Tim Walter ein Grund war, warum sie auch vielleicht verlängert haben, weil sie A, mit dem Spielsystem, mit ihm als Trainer, mit dem Gespann mit Jonas Bolt ein ganz gutes Match hatten. Viele sprechen immer davon, dass es hier so ein Wohlfühl-Oase in Hamburg und so ein Wohlfühlfaktor ist. Mag vielleicht sein an der einen oder anderen Stelle, aber auch das gehört natürlich für einen Spieler dazu, dass du Leistung bringst und dass du beim Verein bleibst. Und ich glaube, da sind jetzt so ein paar Aspekte, die die Spieler dann vielleicht auch gerade nicht mehr daran hält, vielleicht nach in die erste Liga zu wechseln. Also wer kann es ihn da verdenken? Also
irgendwie muss ja auch, also ich würde ihn gerne behalten, aber irgendwie muss ja auch ein Umbruch her, ne? Also
genau.
Es bringt ja nicht, wenn du jetzt Ergänzungsspieler 15 und 16 auswechselst und wie du sagst, Kai, in der Crunchtime hat er nicht geliefert. Natürlich gibst du trotzdem gerne ungern einen Torschützenkönig der zweiten Liga. Unterm Strich ist er das. Aber
ich sag mal so, wir haben genug Durchschnitt in der Mannschaft. Wenn Glatzel geht, ja, ist für mich der Verein hundertprozentig in der Pflicht, brutale Qualität einzukaufen, ja, weil da gehen dann gefühlt 30 Scorerpunkte, wenn Tor dazu zählt, so, und da muss mir keiner ankommen mit, wir kaufen Spieler ein, der in 3 Jahren, der sich noch mega entwickeln kann, oder wir setzen auf einen Jugendspieler. Das kannst du machen, du kannst 5 Jugendspieler für den Durchschnitt der Truppe reinbringen, ja, aber doch nicht für Glatzel. Und da muss dann auch, da kann auch keiner sagen, ja, aber wir müssen auch auf gesunde Finanzen achten oder so. Da fehlt brutal Qualität, also muss man jetzt brutale Qualität nachschießen.
Und du brauchst 2x Glatzel, weil das Spielsystem von...
Wenn du aufsteigen willst, brauchst du 2x Glatzel, nicht nur wegen dem Spielsystem, deswegen natürlich auch, aber auch, weil du dich nicht davon abhängig machen kannst, wie diese Saison, ne? Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Du musst doch damit rechnen, dass mal 1 oder 2 Stützen rausfallen. Und wenn du eben auf Nummer sicher gehen willst, dann musst du halt eine 2. Stütze immer haben, die dann da einspringen kann oder auch brutale Qualität nachliefert. Und ist ja klar, dass wenn du 4 gute Stürmer hast, dass dann die Chance höher ist, dass immer einer in Form ist, oder dass, wenn sich mal 2 verletzen, dass du dann trotzdem noch einen 3. und einen 4. guten hast. Dass das jetzt vielleicht finanziell nicht realisierbar ist, ist in Ordnung. Aber 2.
Und man muss ja auch mal dazu sagen, wir sind diese Saison mit einem guten Stürmer, sind wir über die Runden gekommen, ne? Am Ende haben wir natürlich den Aufstieg verfehlt, aber dass wir überhaupt so weit gekommen sind mit einem Stürmer, weil Nemeth, sorry, ich zähle ihn nicht als Stürmer, ist für mich Person non grata mittlerweile.
28 Spiele gemacht, auch wenn natürlich viel eingewechselt, keine Torbeteiligung, also kein Tor geschossen und auch kein Assist.
Seine beste Szene, an die ich mich erinnern kann, war der Pfostenschuss in Braunschweig.
Ich seh da auch keinen anderen im Kader, der da jetzt mit einem Sprung irgendwie rankommen könnte, sowohl ein Königsdorfer, der schon von der Position her gar nicht richtig passt, aber selbst
einige, das
hat ja auch kein anderer überzeugt da vorne.
Einige, vielleicht die zuhören, würden jetzt sagen, ja, was ist denn jetzt mit Tom Sanne? Ich meine, der ist in der U21 Torschützenkönig geworden, Klammer auf, ich habe es auch gerade eben mal nachgeguckt, als du es gesagt hast, hat auch HSV am letzten Spieltag auch 6-2 gegen den letzten gewonnen, und da macht Sanne halt auch 5 Nüsse.
Ja, klar.
Und wird damit mit 24 Toren Torschützenkönig. Der Zweite hat dann auch nur 21, also hat dann auch ein bisschen Puffer, aber trotzdem, glaubt ihr, dass, obwohl er jetzt, ich sag jetzt mal schon sein zweites Jahr, vielleicht drittes Jahr in der U21 ist, kann da jetzt nochmal so einen Sprung machen? Er hat ja schon mehrere Trainer erlebt und alle haben ja irgendwie gesagt, okay, du kannst mal mit trainieren,
also,
aber...
Also als ich sag, er kann noch einen Sprung machen, ja, du kannst ihm auch nächste Saison definitiv mehr Spielzeit geben, der Stürmer vorne wird immer mal verletzt sein, gelb gesperrt sein, whatever. Du kannst ihm auch auf einer anderen Position, jetzt nicht nur auf der reinen Mittelstürmerposition einbringen, wenn du dann vielleicht mit 2 offensiven spielst, Stürmern spielst, kannst du sogar mal ihn als 2. oder so, ne, du wechselst ja auch mal einen aus. Aber ein Ersatz und die zentrale Stürmerfigur, never.
Ja, das.
Aber er hätte definitiv die Saison, oder hätte er deutlich mehr Chancen bekommen dürfen müssen. weil man einfach gesehen hat, wie wir es eben gesprochen haben. Nemeth hat es einfach nicht gebracht.
Rückblickend, wahrscheinlich, wenn man so im Training vielleicht Nemeth sieht, denkt man so, okay, eigentlich ist er vielleicht besser Anlage und größer und ein bisschen robuster und vielleicht als Sanne und keine Ahnung. Ja, aber eigentlich, dann musst du so einen Sanne, musst du dann jetzt aber auch verleihen und dann danach verkaufen. Ich habe mal einen Artikel gelesen, eigentlich ganz, ganz interessant. Es war bei Spox, dass Bayern hat 28 Spieler momentan in der Leihe und die wollen zum Beispiel auch extra nicht aus der Regionalliga aufsteigen in die, was ist das da drüber? Oberliga, ne? Das ist ja weil dann müsste man sozusagen, nee, Oberliga ist es nicht, die dritte Liga ist es dann. Weil dann müsste man sozusagen ältere Spieler dazu kaufen und der Kader wäre deutlich teurer. Und deren Philosophie ist es auch, wenn sie es wenn sie es in einem Jahr in der U21 in der Regionalliga nicht schaffen, den Sprung, dann werden sie es wahrscheinlich nie schaffen beim Bayern, den Sprung. Und dann sollen sie halt eher verliehen werden. Ich sag jetzt mal in die dritte, in die zweite Liga. Dann werden sie wertvoller und dann kann man sie für mehr Geld verkaufen, als wenn sie jetzt noch ein zweites und ein drittes Jahr dann in der Regionalliga bei Bayern spielen. Dann kannst du sie vielleicht noch für 100.000 verkaufen, wenn sie jetzt irgendwie dann in die dritte oder zweite Liga wechseln, kannst du sie übrigens für 500 bis 1 Million verkaufen. Und war für mich schlüssig, deswegen Spieler immer Obacht, die zu lange in der U21 bei uns sind und nicht irgendwie mal Fuß gefasst haben, eher schwierig und da sinkt dann von Jahr zu Jahr die Prozentzahl, dass sie irgendwie noch was reißen können, aber mal sehen.
Ja, also 4-1 gegen Nürnberg war ein lockeres Auslaufen. Die Nürnberg-Fans hatte ich das Gefühl, gepfiffen nach ihrem Spiel, nach dem Spiel. Also da war, ich weiß nicht, ob es der Mannschaft galt oder warum sie gepfiffen haben. Was gab es sonst noch zu berichten? Ja, neuen Rekord. Wenn wir schon nicht aufsteigen, dann reißen wir die Rekorde, ne? A, Torschützenkönig, ist jetzt kein Rekord, aber zumindest haben wir die geholt, die Kanone. Dann den Zuschauerschnitt haben wir einen neuen Rekord gebrochen. Den gab es so beim HSV auch noch nie und das in der Zeit, wo wir schon wieder nicht aufgestiegen sind.
55.000 und ein paar zerquetscht, ja. Ne? Also schon richtig, richtig krass, muss man sagen. Also 57.000 fast das Stadion, ja, Hut ab.
Also das war auf jeden Fall etwas, was dann gefeiert worden ist. Was gab es sonst noch zu berichten beim Nürnberg-Spiel?
Ja, ich finde, dass die Mannschaft zum Teil auch beklatscht wurde und unterstützt wurde nach dem Spiel nochmal und während des Spiels. Also
man hat sich nicht von den Spielern, die gehen, verabschiedet. Man hat da wohl Angst, man hatte Angst, dass das irgendwie zu negativen Pfiffen kommen könnte. Was mich echt wundert, weil, also wenn man was in Hamburg irgendwie oder wenn hier irgendwas so funktioniert, dass man zumindest die Spieler nicht so gehen lässt und egal wie es hier gelaufen ist, irgendwie mit Würde die Spiele verabschiedet.
Erhobenen Hauptes,
ja. So, das
hat vor allen Dingen
gerade so ein Ambrosius, der genau. wie lange beim HSV 12 Jahre
war, genau.
Gespielt hat. Also da hätte ich schon erwartet, dass man dem einfach auch die Bühne bietet und ihn verabschiedet.
Poreba wurde noch verlängert, oder was ist verlängert, wurde fest verpflichtet jetzt, wohingegen Ambrosius abgegeben wird und noch einer, weiß ich nicht, ein zweiter wurde auch noch verabschiedet, aber ist ja auch
Nico, der Capo, ja? Nico, der Capo wurde verabschiedet nach dem Spiel. Es haben
so,
auch
was,
welche,
was
haben welche geschrieben, Jesse, Meinung zum neuen Capo und irgendjemand hat uns noch hier bei Instagram geschrieben, ich suche die Stelle gerade, warte.
Karriereende, oder?
Da, Abgang vom Capo, warum? Also, nee, Karriereende, also Nico ist der Hauptcapo in der Mitte, lustigerweise heißen ja beide Capos Nico, und der Hauptcapo in der Mitte, Nico, wurde noch einmal nach dem Spiel wer hat ihn denn noch nach unten geholt? Weiß ich gar nicht, irgendeiner von den Spielern hat ihn noch nach unten geholt aufs Spielfeld und dann hat er sich einmal nochmal vor der Nordtribüne verabschiedet. Er kehrt dem HSV nicht den Rücken, sondern er hat jetzt sich für sich irgendwie vorgenommen oder möchte einfach mal irgendwie ein bisschen reisen und sind ja auch alle noch jung, ne? Also das ist ja gefühlt, das ist ja wie so ein Fulltime-Job am Wochenende, den die Capos ausführen. Kann es bei keinem Spiel fehlen, ne? Ob es zu Hause ist, Pokalspiele, Auswärtsspiele.
Auswärts so, sind sie auch immer.
Immer dabei. So. Krass. Also das ist, die Wochenenden sind vollgepackt und er kehrt dem HSV nicht den Rücken, sondern er, glaube ich, so wie ich das jetzt von ihm gehört habe, wird jetzt erstmal, braucht mal ein bisschen Zeit, mal nicht sein Leben ordnen, sondern einfach mal vielleicht ein bisschen reisen und nochmal was anderes sehen und wird dann, ob er dann als Capo wieder zurückkommt, weiß ich nicht, aber die Position wird jetzt erstmal der alte, neue Capo, also der Nico, der bei den Castaways rechts steht, also Richtung Osttribüne, wird dann jetzt in die Mitte ziehen und dort den Capo von Nico machen. Also auf Nico folgt Nico.
Früher, als ich da war, bin ich groß geworden noch mit
Johannes?
Jojo, ne?
Ja, ja,
ja, ja. Für mich damals der allerbeste Capo ever. Ist echt? So. Ich kann doch nicht an, keine Ahnung,
ja, okay.
Aber ich so, okay, aber ich fand ihn irgendwie, also ich fand
ihn sogar. Jojo immer Running Gag. Ich hab gerade auswärts, wenn er oben auf dem Block saß, ich habe ihn immer während des Auswärtsspiels, habe ich ihn immer irgendwann, das Spiel gerade mal nicht ganz so spannend war, habe ich ihn immer angerufen und hat er immer so, er hat's auch nicht geschnallt, er hat immer sein Handy angehabt, hat er immer so auf dem Zaun so in seiner Tasche gekramt, ne, so raufgeguckt, meinen Namen gesehen, einmal so in die, er wusste dann meistens nicht, wo ich saß so oder gestanden habe, einmal so in die Menge und nur den Kopf geschüttelt, so und das habe ich dann während des Spiels so 2-3 Mal gemacht, so, irgendwann ist er dann nicht mehr rangegangen, das war immer so ein Klassiker, immer so ein Running Gag bei Jojo.
Der ist irgendwann erst hochgegangen, 22C, ne?
Genau.
Chosen Few.
Ja.
Und dann hat's mit dem Falke-Ding dann irgendwie weg, ne?
Ist mit der Ausgliederung sind natürlich, oder was heißt denn natürlich, sind einige Leute, die dem Verein, dem HSV den Rücken gekehrt haben. Einige sind mittlerweile auch wieder da, weil sie gemerkt haben, dass
das ist
Strandplatz und sonntags morgens 9.30 Uhr bei Wind und Wetter dann doch nicht das ist und der Fußball dann doch eher amateursporthaft ist und ja, viele haben es gemacht, weil sie, könnte man jetzt sagen, weil sie nicht mehr den Stellenwert beim HSV durch die Ausgliederung hatten, weil sie nicht mehr das Mitbestimmungsrecht hatten. Das sind ja auch alles Sachen, die auf jeden Fall immer bemängelt worden sind und die immer ein Grund waren, gegen diese Ausgliederung zu stimmen. Nach wie vor ist meine Meinung dazu, ich bin weiterhin auch Fan des HSVs und man kann trotzdem für Werte und Sachen kämpfen und in ja, manchen Sachen, ja, da hat man jetzt verloren, das heißt für mich aber nicht, dass ich dem Verein in den Rücken kehre und mir was Neues suche. Bei Jojo ist es der Fall, der ist irgendwie jetzt, ich glaube beim American Football macht er irgendwie Trainer, ich folge ihm bei Instagram und Facebook.
Abgefahren.
Und ist dort irgendwie als Trainer aktiv und das war immer schon auch so ein bisschen seine Leidenschaft, so neben dem Fußball. Und er hat tatsächlich dem HSV so komplett in den Rücken gekehrt. Also finde ich schon krass, dass man das so machen kann, dass man da von 0 auf 100 wirklich so sagt, irgendwie, ciao Kakao, ich bin weg.
Ist echt krass. Hätte ich also irgendwie auch, vielleicht ein bisschen zu krass, aber nun gut.
Also so viel zum Thema Capo auf Nico folgt Nico und wie einige bei uns im Discord geschrieben, wird Vater, dem ist nicht so. Also
es ist nicht der einzige Wechsel. Es gab dann noch den Wechsel vielleicht letzte Woche, denn Jonas Bolt wurde freigestellt und Stefan Kunz folgt auf ihn. Und es war natürlich schon immer ein bisschen in der Diskussion, irgendwie mal hier wurde Name gedroppt und Magath ist dann rumgeschwirrt und dann kam noch der eine Name und der andere Name und auf einmal ging es dann so wie immer halt relativ schnell. Und der Aufsichtsrat hat dann wohl...
Es ging relativ schnell.
Oder was meinst du? Oder
es ging? Ja, weiß ich nicht. Ich finde, der Aufsichtsrat hat alles andere als schnell gehandelt.
Nee, aber ich meine jetzt mit also es war jetzt nicht 3 Wochen Stefan Kunz sozusagen
so,
in den Medien,
ja,
sondern
ja.
So, ich sag mal so, es waren in 2-3 Tage irgendwie die Gerüchte, dann wurde er nochmal relativ ominös nicht, aber relativ so, wo ich dachte so, puh, was ist das denn jetzt bei RAN irgendwie dann als Experte befragt?
Im Nachhinein muss ich sagen, war und klar, dass er das da schon wusste. Dass
ja, er, ja genau. Hat er auch dann bei der Pressekonferenz so gesagt, dass er da dann schon mit denen gesprochen hatte und dann schon so, naja, und so weiter und so fort. Und lange Rede, kurzer Sinn, Jonas Bolt ist raus, weil 5 Jahre
Ziele nicht erreicht.
Genau, unterm Strich auch haben wir es schon vor ein paar Monaten oder viele ja gesagt, so, also wenn Pauli aufsteigt und wir nicht aufsteigen und das 5. Jahr ist, so, dann kann man sich zumindest nicht beschweren. Ich hätte ihn, wahrscheinlich viele hätten ihn gerne trotzdem da behalten. Man hat es auch so beim Abschiedspost gesehen, das fand ich relativ krass. Also da hat Jonas Bolt nochmal bei Instagram dann oder vielleicht bei irgendwelchen anderen sozialen Medien auch geschrieben, so und ne, irgendwie so einen langen Text und dass das irgendwie, er verabschiedet sich so und was er bei der Antritts-PK gesagt hat und so weiter und so fort. Und darunter muss man sagen, also erstmal waren viele Likes da und auch richtig krass viele positive Kommentare, ne? Also ich habe da nochmal kurz Revue passieren lassen, so was ist denn, wenn Bernd Hoffmann das gemacht hätte oder wenn irgendjemand anders das gemacht hätte. Also da kann man dann schon sagen, dass er sich, dass er mit Stil oder mit erhobenen Hauptes, wenn wir schon wieder sind, dass er da gegangen ist.
Also ich kann es nur sagen, dass ich von ein paar Mitarbeitern gehört habe, die beim HSV sind, dass er auch da mit erhobenen Hauptes gegangen ist und auch einen guten Abschied hatte und dass es nicht immer so ist beim HSV, dass die Mitarbeiter wirklich traurig sind, dass jemand geht. In der Regel waren es eben so eine Bernd Hoffmanns, die, wo jeder froh war oder ein Wüstefeld, wenn sie endlich weg sind.
Oder hier der alte von
Otto Rieckhoff? Nein.
Nee. Vor fünf Jahren, so Präsident war ein Jahr da, hat gefühlt nichts gemacht, nur
Jacho.
Nee.
Jacho?
Nee, ey, sag mal, der Vorstandsvorsitzende HSV, der war nicht, ich guck mal ganz kurz parallel.
Er meint Jacho.
Von Frankfurt, der.
Ach, ja.
Wie heißt denn der?
Nicht
Bruchhagen.
Bruchhagen, ja. Ich glaube, da war auch, also, war ja kein Unsympath, zumindest in der Doppelpassrunde nicht, aber ich glaube, da haben auch alle nur so den Kopf geschüttelt, so was hat er zur Hölle hier den ganzen Tag gemacht.
Und ja, aber das, also
ist
das.
Ist dann auch so, okay, dann ist er weg, ja, ist vielleicht ganz cool, dass
der. Aber genau so, das wurde mir dann halt auch wiedergespiegelt, dass wirklich alle, selbst Leute, die sonst Urlaub hatten, irgendwie zur Verabschiedung gekommen sind und
krass.
Dort Jonas verabschiedet haben und Jonas auch wirklich ein paar passende und treffende Worte noch an die Mitarbeiter gesagt hat und auch wirklich nochmal die Leute darauf eingeschworen hat, dass man wirklich auch nicht Stefan Kunz jetzt wirklich Steine in den Weg legen soll, weil der kann da nun wirklich gar nichts für und man wirklich die Geschäftsstelle funktioniert, dass die Leute einen guten Job machen und ja, wenn man das so hört, dann glaube ich, hat Jonas ziemlich viel richtig gemacht und auch bei ziemlich vielen Leuten, gerade wenn du Instagram, Facebook, wenn du das von Mitarbeitern hörst, von Spielern, die sein Tun und Handeln, sei es mit Vucevic, was man gerade auch wieder gesehen hat, wie er wie so ein Ziehvater an seiner Seite sitzt und das Jatta. Ganze Jatta, diese ganzen Sachen und auch die Corona-Zeit, was er ja selbst auch in seinem Post geschrieben hat. Er hat ja wirklich auch mit vielen Sachen zu kämpfen, die außerhalb der Sportlichen wirklich auch in seinen Bereich gefallen sind, was vielleicht nicht in seiner Zielvereinbarung war, dass es eben der Aufstieg ist. Und das sind Sachen.
Wüstefeld auch noch.
Wüstefeld, ja, natürlich auch immer Sachen irgendwie zwischen die Beine geschmissen bekommen hat, die von anderen Sachen abgelenkt haben und vielleicht nicht auf das Wesentliche konzentrieren konnten. Am Ende ist es natürlich jetzt der sportliche Erfolg, der ausbleibt. Für mich gibt es mehr als diesen sportlichen Erfolg und ich bewerte die Leute dann halt auch nicht nur nach dem sportlichen Erfolg und demnach ist es natürlich, finde ich schon sehr, sehr schade, dass man sich jetzt von ihm getrennt hat und ja, wie die Art und Weise, dass sowas dann mit Kunz irgendwie im Interview bei DSF irgendwie schon so gedroppt wird, hat dann so ein bisschen Geschmäckle. Also ich finde, dass der Aufsichtsrat da gerade auch Papenfuß den besten Job.
Ich würde es auch einmal unterteilen. Also für mich ist auch der Hauptfokus tatsächlich jetzt auf den Aufsichtsrat, mit dem ich auch hochgradig unzufrieden bin, wo ich extremes Potenzial sehe oder extrem, ja, ich glaube, der kann noch.
Kannst du spezifizieren, warum du unzufrieden bist?
Sag ich okay. Gleich. Ja. Ich wollte nur sagen, also das ist für mich auch der Fokus der nächsten Folgen vielleicht. Jetzt zu Jonas Bolt nochmal. Ich glaube, sportlich kann man darüber diskutieren und in beide Richtungen auch Verständnis zeigen für die Entscheidung. Aber ich glaube, dass man eben auf der zweiten Linie dem CEO, und das war nun mal auch, der Aufsichtsrat hat nun gesagt, nee, wir sind nicht eher als für den sportlichen Erfolg zuständig, dass der HSV auf jeden Fall als CEO eben eine Person verliert, die so jetzt durch Kunst nicht ersetzt werden kann. Dazu war nicht nur der Abgang zu stilvoll, sondern auch zu professionell, einfach mal so, um jetzt mal aus der emotionalen Ebene rauszukommen. Und dafür haben wir viel Ruhe in den Verein bekommen, haben viele Leute, die eben das nicht drauf hatten, wie Wüstefeld oder Jansen, Gott sei Dank aus dem Weg räumen können, haben da sehr aufgeräumt, haben ein gesundes Gehaltsgefüge. Das war alles in Ordnung. Das wird jetzt schwer, die nächsten anderthalb Jahre, zwei Jahre, dieses Niveau zu halten, was Jonas Bolter hinterlassen hat. Und dann muss man noch sagen, dass ich glaube, dass dass trotzdem Stefan Kunz auf jeden Fall auch die Chance hat, sportlich jetzt vielleicht trotzdem den Erfolg reinzuholen, der vorher eben nicht reingeholt wurde mit dem Aufstieg. Also ich traue ihm schon zu und ich will auch gar nicht ihm da misstrauen, weil ich finde, ihm gehört jetzt die Unterstützung und der Push, dass er die entscheidenden Hebel für den sportlichen Erfolg findet, ja. Und Baumgart war ja genauso stand ja genauso zur Diskussion. Ich frage mich eigentlich, wer nicht so. Also für mich steht auch der komplette Aufsichtsrat zur Diskussion nach diesem Fiasko.
Vor allem, weil der ganze Aussichtsrat nicht Stefan Kunz keinem von dem Aussichtsrat bei Instagram folgt und das war für mich immer schon so ein Indiz, dass der irgendwas im Busch ist.
Also ich glaube, dass die beiden Ebenen sind. Einmal sportlich und einmal die Führung des Geschäfts sozusagen.
Ja, man kann ja festhalten, so die Situation von oben eigentlich auf der Geschäftsstelle. Es läuft eigentlich alles gut bis auf den Aufstieg, so ganz grob,
ja, ne? Wenn man es so runterbrechen will, ja.
Irgendwie, und jetzt bist du aber erneut nicht aufgestiegen und dann ist es halt so ein bisschen so auf so ein politisches Ding, entweder in der Politik oder auch bei Unternehmen. Einer muss halt seinen Kopf dafür hinhalten und es ist halt meistens immer irgendjemand, der im Wind steht, und beim HSV kann es fast eigentlich entweder nur Jonas Bolt sein, Steffen Baumgart kannst du dich auch als Bauernopfer nehmen oder... Ich sag mal so ein, aber dafür ist er eigentlich noch zu schwach, Kaderplaner, Klaus Koster so, alle anderen ist dann so, jetzt ist es irgendwie Jonas Bolt geworden.
Meiner Meinung nach hätte man einfach erweitern müssen, ja, man hätte, ich glaube, dass das Modell, ist jetzt meine spezielle Meinung, ich weiß auch gar nicht, ob irgendjemand der Beteiligten das so sieht, aber ich glaube, dass man hätte von 2 auf 3 oder 4 Vorstände sogar ausweiten müssen, dass man sich eben noch genauer um die Sachen kümmern kann.
Ja, das wollte man ja nicht, also 4 finde ich auch genau, für die zweite Liga wild, weil
genau,
das auch...
Das wollte man nicht, genau, deswegen ist das aber für mich die Schuld des Aufsichtsrats, weil ich glaube, der eventuell das nicht wollte, und ich kann es aus einem Grund nicht verstehen, weil ich finde, die Fans haben sich, so komisch das jetzt klingt, klar positioniert. Wenn die Fans trotz extrem nervigen Misserfolgs, dass Pauli aufsteigt und der HSV wirklich diverse schlechte Leistungen abliefert, ja, jahrelang und jetzt speziell nochmal in dieser Saison, wenn du statt dann trotzdem noch ein volles Stadion hast, trotzdem noch die Unterstützung größtenteils der Fans hast, trotzdem noch ein relativ ruhiges, professionelles Umfeld hast, dann musst du das leider als Stimme nehmen und sagen, okay, die Fans drehen hier nicht durch, sie gehen hier nicht auf die Barrikaden. Ja, anders ausgedrückt, es ist vielleicht eine Wohlfühloase gerade und wir müssen doch auch mal wieder Richtung Leistung gehen. Aber das musst du zumindest in der Bewertung stark berücksichtigen. Und das ist in meiner Augen nicht geschehen. Denn die Fans haben ganz klar dafür gewotet, dass sie so mit der Situation nicht zufrieden sind, aber jetzt auch nicht aber ihnen dann doch wichtiger ist, dass der Verein gut geführt wird, anstatt auf Krampf in die erste Liga zu gehen.
Am Ende sind es ja im Aufsichtsrat dann nur 6 Personen, du brauchst dann Voting, Mehrheitsvoting 4-2 und es kommt ja nur auf ein paar einzelne Personen drauf an. So, Frömming ist drin, Abgesandter von Kühne, ich glaube, die waren auf jeden Fall erstmal gegen Jonas Bolt. Das zieht natürlich vielleicht auch ein paar mit. Unterm Strich würde ich auch sagen, Aufsichtsrat, was man jetzt überall so ein bisschen hört, schwach, kaum Kompetenzen, auch kaum Ideen.
Ja, weißt du, was ich halt so schwach finde, ist, dass man jetzt Steffen Kunz installiert mit der Ansage, wir machen erstmal alles so weiter. Also es ist ja...
Das war also krass, aber auch irgendwie, ich sage es mal, gut zu hören.
Es war gut zu hören, dass eigentlich nicht viel falsch gemacht worden,
genau,
ist, bis auf das Sportliche.
Richtig.
Aber wenn man jetzt das so beurteilt, also warum hat man dann nicht Jonas noch eine Chance gegeben? Also das verstehe ich halt nicht.
Das ist korrekt. Das ist das Paradoxe, was Stefan ja eigentlich gesagt hat, Stefan Kunz. Er meinte ja eigentlich so, okay, er hat irgendwie, also ich habe ihm die Pressekonferenz einmal komplett gegeben. Er hat da so gesagt, okay, ich habe dann nochmal irgendwie so Kollegen angerufen, um mal so vorzufühlen, wie ist denn das beim HSV, wie sind denn da so die Leute, und ich habe nur positives Feedback gehört. Und irgendwie dann, der Weg ist ja auch eigentlich so positiv, und dann hat er irgendwie so gesagt, so in seiner flapsigen Art, wie er ist, so, meinte er dann so, ja, eigentlich läuft ja alles hier gut, manchmal sind es dann vielleicht nur ganz paar Kleinigkeiten, womit man dann aufsteigt, also so nach dem Motto irgendwie, wenn dann... Weiß nicht, man anders guten Morgen sagt als der Vorgänger oder sowas, aber.
Sandhausen nicht 18 Minuten nachgespielt.
Eigentlich will er mehr oder weniger alles so beibehalten wie der Vorgänger. Und da gebe ich dir ein Recht, Mochel, wenn das dann auch die Analyse ist, oder beziehungsweise er muss sich ja mit seinem Konzept dann so vorgestellt haben, so, okay, eigentlich ist alles gut.
Magath hatte das komplett gegenteilige, genau, Konzept, und das ist nicht geworden.
Richtig, so. Und da wäre für mich jetzt auch nachträglich gewesen, so, dann weiß nicht, dann macht's halt auch zu dritt so. Natürlich ist es ein bisschen, so, weil dann ist irgendwie Kunst, Sport, Vorstand wahrscheinlich, aber muss immer nochmal seinen CEO fragen, ob er dann auch wirklich das machen darf. Und dann ist auch die Frage, warum ist er wirklich da? Aber ich glaube, es hätte ein Szenario oder eine Konstellation gegeben, wo man den Weg weitergeht, was man jetzt ja auch macht.
Mit ich glaube, dafür ist das Konstrukt HSV einfach zu groß und zu kompliziert, dass man da wirklich drei Leute braucht, die sich auf die verschiedenen Bereiche fokussieren und die lenken.
Zumal der Vertrag von Jonas Bolt ja noch ein Jahr geht, ne? Also wir müssen den eh bezahlen. Und das ist jetzt nicht das Argument, da kann man sagen, okay, man kann es jetzt mal ein Jahr probieren, so. Wir verlängern den Vertrag von Jonas Bolt jetzt nicht. Wir holen Kunst dazu und worst case ist, ich hätte jetzt gesagt, wenn jetzt dieses ausläuft, also ich meine, der geht noch ein Jahr, ne, ich weiß nicht, hundertprozentig, dann musst du nochmal 500.000 in die Hand nehmen und das als Zweitligist und weiß ich nicht, aber.
Glaubt ihr, es wäre der gleiche Fall gewesen, wenn Erik Huber nicht zum zweiten Vorstand quasi befördert worden wäre?
Ja, oder inwiefern meinst du? Also
dass man dann eher eine Doppelfunktion mit Bolt und Kunz zugestimmt hätte?
Ja, vielleicht tatsächlich eher, weil dann braucht man auch, noch mehr einen zweiten Vorstand.
Braucht man noch mehr, aber nochmal, ich bin der festen Überzeugung, man braucht auch einen dritten.
Ich glaube dazu aber noch, dass du trotzdem auch als Aufsichtsrat, um auch irgendwie ein Zeichen zu setzen, du willst oder du musst vielleicht auch sogar irgendwas verändern. Und,
aber das hättest du ja gemacht. Also ich finde genau diesen Punkt, dass man gesagt hätte, Jonas, die Arbeit, die du gemacht hast, ist bis auf diesen Punkt mit dem Sportlichen halt nicht so, wie wir uns das vereinbart haben. Wir müssen in dem Sportlichen, müssen wir halt einen Sportvorstand einfach oder einen weiteren Vorstand installieren. Und ich finde, das wäre genau, also für mich, klar, das ist natürlich ein Kostending, aber das wäre für mich genau der richtige Hebel gewesen, weil Jonas hätte sich genau auf diese Sachen spezialisieren oder fokussieren können, weiter fokussieren können, weil ich meine, Geschäftsstelle, alles andere, es läuft ja, du hörst ja nirgendwo was Schlechtes. Wie viele Verträge und Sponsoren sind...
Wenn die wirtschaftliche Entwicklung so weiterführen, wie sie es die letzten 5, 6 Jahre gemacht haben, dann rentiert sich das ja mit dem Gehalt auch automatisch. So
natürlich.
Und das Gehalt nächstes Jahr ist ja erstmal noch keine
Sponsoren kannst höheren Kosten. Du ja auch versuchen, kannst auch sagen, wir koppeln deine Ziele jetzt, weil du nicht mehr für sportlich verantwortlich bist und nicht mehr alleine verantwortlich bist mit zusätzlichen Sponsoreneinnahmen. So, dann kannst du immer
noch oder kannst dich komplett darauf fokussieren. Ja. Ne? Und das Sportliche gliedern wir aus. Und also.
Trotzdem kann er sich natürlich nicht beschweren.
Nein,
nach 5 Jahren natürlich. Er hat
die Chance bekommen, definitiv. Es ist, finde ich, die Art und Weise, wie es jetzt am Ende...
Ich finde, besorgniserregend, wie der Aufsichtsrat. Also ne, die Entscheidung, okay, akzeptieren wir, haben wir alle professionell genommen, aber die Entscheidung ist doch jetzt für die Zukunft. Kriegt Stefan Kunz das hin, sportlichen Erfolg einzufahren? Ich sage, fair enough, geben wir ihm eine faire Chance. Aber sind wir zufrieden mit dem aktuellen Aufsichtsrat, da gibt es für mich ein klares Nein. Also ich kann auch bei einzelnen Personen anfangen. Ich fange mal bei Papenfuß an. Das wirkt für mich nicht professionell. Ja, das wirkt für mich weder fachkompetent noch irgendwie jung und dynamisch. Allein schon, weil er wegen seinem Alter und wegen seiner Art.
Ja, kann er nichts für, aber ja.
Ja, kann er nichts für, aber...
trotzdem so.
Ja, war da...
Ist jetzt nicht die beste Außendarstellung.
Auf der Pressekonferenz war es schwierig,
ja. Er hat als Schatzmeister dann anscheinend ja auch nicht die Gelder freigegeben. Ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber gehe ich mal von aus.
Es war so ein bisschen, als wenn Stefan Kunz seinen Vater mitgenommen hätte zur PK. Ja, so, ne? Ja,
so. Und
so eine blasse Auftritt. So.
Und ja, auch diese ganze Papenfuß, wenn er das Ganze da irgendwie leiten sollte, dann hat er den ganzen Prozess schlecht geleitet. Also sie haben einen Schmadtke damals ist durchgeploppt und haben ihn nicht bekommen. Es wurde nie ein Statement zu Salihamidzic und Neppe gegeben. Es wurde nie was mit Magath, also diese Posse um Magath, ja, dass man da, das war ja eine Katastrophe, wie das alles abgelaufen ist, mit nicht zurückrufen und so weiter und so fort. Also sorry, da hatten wir ja schon in der Vergangenheit immer das Gefühl, dass der Aufsichtsrat das einfach nicht professionell und mit einer klaren Linie macht. Und das habe ich weiterhin nicht. Und da würde ich mir wünschen, kann Herr Papenfuß auch gerne in diesen Podcast kommen und mal seine Sicht der Dinge erklären. Aber meine Sicht der Dinge, Herr Papenfuß, ist, dass das zu wenig ist und der abgelöst gehört.
Ja. Wir können nicht immer gleich Leute ablösen oder fordern, dass sie abgelöst werden, aber...
Ja, ich finde... Ich bin schon positiv gestimmt, wenn das mal neuer übernimmt. Also so viel schlechter kann
es nicht werden. Viel Politik auf jeden Fall,
ja,
was da betrieben wird, was wahrscheinlich auch so gang und gäbe ist, leider, wo es dann nicht, irgendwann nicht mehr direkt um die Sache und um den HSV geht, aber ja, mir fehlt so auch die Fußball, ist es halt.
Fußballfachkompetenz, also ist auch.
Ja, die Sportkompetenz ist natürlich im Aufsichtsrat eher wenig gegeben.
Genau,
ne?
Habt also, ihr den mal über Fußball reden hören? Nein, kann er nicht. Nee,
ja. Grundsätzlich war die Pressekonferenz von Kunz aber, fand ich, gut und erfrischend. Ich glaube, die kam bei vielen gut an.
Ja, natürlich. Aber jetzt mal gefragt, Stefan Kunz, glaubt ihr, dass er vom Typ her, mit dieser Position, die Jonas jetzt inne hatte, mit dem, ich spreche nicht von dem Sportlichen, sondern mit dem allen, was da noch dazu gehört, ist er da der richtige Mann?
Ja, also ich glaube, er wird die Position von Jonas Bold, er wird sie gar nicht so das Gleiche machen. Er wird seine Aufgabe ganz anders definieren. Ja, er wird, glaube ich, einfach seinen Fokus viel, viel krasser sportlich und nicht in die Organisation stecken.
Mhm. Wahrscheinlich,
ich weiß jetzt nicht, dass Jonas Bold das vielleicht getan hat, aber ich glaube...
Wahrscheinlich kommt dann Erik Huber dann noch mehr zum Vorschein, weil er es muss sozusagen, weil davor Jonas Bold viel mehr abgedeckt hat. Pressekonferenz, er wirkte sehr sympathisch, aber auch leicht verballert. Also es ist für mich kein CEO-Auftritt gewesen, so wie du jetzt dann vielleicht eben gefragt hast. Also das... Er ist für mich jetzt nicht so der Boss vom HSV. Also er ist irgendwie, also er ist ein sympathisches, verballertes Schlitzohr, mit dem du gerne mal ein paar Bier trinkst.
So ein Tusche.
Ja. Ja, ja, Tusche, manchmal, das sagt mir mal zu viel negative Sachen gegen HSV.
Aber ja, gut, aber.
Mag sein, ja, genau. Ja. Richtig, so. Mit dem wird es ein Abend auf jeden Fall nicht langweilig werden. Muss man mal gucken, wie schnell sich das irgendwie verbraucht oder auch.
Aber nicht. Du hättest jetzt nicht das Gefühl, dass ein Stefan Kunz mit irgendwelchen Sponsoren irgendwelche Deals aus.
Nee, ist nicht so the man, so.
Nein.
Also.
Sehe ich ein bisschen anders.
Ja, okay. Also, ich lasse mich da gerne überraschen. Es ist mein erster Eindruck, so, ne?
Also. Ja, für mich ist Stefan Kunz eine krasse Persönlichkeit, ja.
Allein ja, schon, aber vom Sportlichen her.
Ja, dass er Europameister geworden ist, selber als Spieler, ja, dass er als Spieler herausragende Erfolge hatte, dass er ein Kind der Bundesliga ist, dass er eine unglaubliche Erfahrung hat in diversen verschiedenen Positionen, dass er ein absoluter Fußballfachmann ist, der extrem gute Nachwuchsarbeit geleistet hat. In einem perfekten Alter mit einer Sympathie.
Alle Superlativen.
Das ist unglaublich. Aber so muss man es ja, so kann man es ja auch mal ins Positive sehen.
Ja, ja klar. Und sportlich, also ist ja nur die Frage, ob er auch dann so CEO-mäßig, so die Jonas hat wahrscheinlich die Rolle mehr CEO-mäßig, so wie du eben schon meintest, ausgelegt und so der Chef von allem und Boss, ich habe alles im Griff und er wird wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aber mehr Richtung Sport gehen.
Im Zweifel hilft er beim Hütchen aufstellen, weil richtig. Alle es geil finden, dass Stefan Kunz die Hütchen mit
aufstellt. Er hat gesagt, er wird sich auf jeden Fall festnageln lassen, dass ein paar Jugendspieler hochkommen. Das hört jeder Fan natürlich gerne. Baumgart ist ja nicht der allergrößte Jugendsupporter, aber er hat wohl schon mit ihm gesprochen und er muss anscheinend auch ein paar im Blick haben. Zumindest ist es nicht der 16-Jährige, der nach Bremen mit dem Heli geflogen ist. Den kann er nicht mehr im Blick haben. Der Kollege dachte, glaube ich, kurz, er wäre Messi und CR7 himself und ist mit 16 dann mit dem Heli nach Bremen geflogen. Da kann man nur sagen, schön, dass du weg bist und bitte nicht wiederkommen. Also das war vielleicht
einer drüber. Ja, ich habe schon überall gelesen, wie sie alle rumgeschimpft haben, dass man so eine Spiele abgibt. Also ich glaube, ja, dass genau. Man ganz, ganz bewusst solche Spiele abgibt. Also wer so einen Auftritt hat, sorry, aber da kannst du für mich noch so gut gegen den Ball treten. Da gehört halt mittlerweile mehr dazu, als nur ein Talent zu haben, sondern du musst halt auch vom Typ her reinpassen. Und Leute, die mit dem Heli als 16-Jähriger nach Bremen fliegen, sorry.
Aber Augen auf beim Jugendzentrum, denn Kritik, da ist einmal gar nichts passiert in den letzten Jahren. Also ich weiß nicht, wann da der letzte brauchbare Spieler so richtig hochgekommen ist. Trägt es sich? Fragezeichen. Vielleicht ja, weil man mal hier, mal da, wen für 200, für 700.000 oder sowas, keine Ahnung, verkauft. Aber
man fängt da auch schon an, auch, ne? Also man hat jetzt gerade Timon Kramer von Union Berlin verpflichtet. Das ist ein Offensivspieler.
Ja, aber wenn ich mal gucke, die letzten...
Nee, das ist ja der Rechtsverteidiger, glaube ich, ja.
Aber die letzten Jahre, was da hochgekommen ist, kann ich nur sagen, ist verbesserungswürdig. Und wenn er da jetzt ein Augenmerk drauflegen will, alles klar. Ich hatte immer irgendwie ein gutes Gefühl, aber wenn man mal so einen Strich drunter zieht, ist es ernüchternd, sagen wir mal so. Aber nun gut, liegt auch vielleicht an den Trainern und an der Situation, dass du beim HSV natürlich gewinnen musst und vielleicht schwieriger dann nochmal so einen jungen Spieler, der noch nicht ganz auf dem Level ist, mal reinzuschmeißen und was weiß ich. Aber gut, dann werden wir sehen. Ich würde sagen, wir be- beobachten jetzt mal weiter Stefan Kunz, der eine Hauptarbeitsphase jetzt vor sich hat, dem Sommer.
Genau, und noch sich mal da beweisen als Fazit, muss. Dass Steffen Baumgart, der nun wirklich auch genauso doll zur Debatte stand, seinen Job behalten darf und jetzt nochmal eine Chance bekommt, ne?
Korrekt.
Also, ich weiß nicht.
Für die Außendarstellung würde ich sagen, also mit Kunz und Baumgart. Gato,
direkt an dich die Frage, hättest du Baumgart behalten?
Ja, ja. Okay. Also ich.
Du, Muche?
Nein.
Und du?
Ich hätte ihn behalten, ja.
Also,
aber ich finde, das Nein ist völlig legitim. Also der Aufsichtsrat oder alle anderen waren sich auch nicht einig.
Also er bekommt natürlich, bekommt er von mir die Chance und ich bin nicht gegen ihn, aber ich hätte ihn nicht behalten, weil mich hat er bisher nicht überzeugt. So,
dafür
also,
vielleicht in der nächsten
Folge, ja, genau.
Saisonanalyse nochmal.
Nächste Woche auf jeden Fall die große Saisonanalyse. Da werden wir auf jeden Fall, ne? Wer kommt, wer geht, wer hat die letzte Saison performt, wer nicht.
Absolut.
War nur Tsunali der Lichtblick der letzten Saison oder hat Nemeth auch noch geglänzt oder ja. Viele, viele Sachen, die wir nächste Woche vor uns haben und ja.
Auch Kicktipp gehen wir nochmal genau darauf ein, wer der da Sieger, gewonnen hat.
Sieger. Das Porsche-Wochenende quasi genau. Gewonnen hat.
Und, richtig. Es gibt vielleicht neue Sponsoren, aber wir lassen noch nicht alle Bomben platzen.
Ah, ist gut. Also wir haben viel vor uns. Heute machen wir mal Schluss oder hast du noch irgendwas?
Ja, Ingo Studer hat uns geschrieben, er wünscht sich, dass wir ihm zum Geburtstag gratulieren. Ingo, alles Gute.
Ingo. Super Ingo.
Super Ingo. Wie war's mit der Familie? Ja, stimmt. Ich habe meinen Wetteinsatz eingelöst gegen Nürnberg und habe eine Familie eingeladen, beziehungsweise haben uns welche geschrieben und ich habe mich dann für Tobi entschieden, der mit seinen beiden Jungs und seinem Paten, dem Patenonkel, ins Stadion gegangen ist. Die hat mir geschrieben, dass es sonst finanziell nicht ganz so klappt und da waren auch andere dabei und ich habe dann nachher ausgewählt und habe mich dann für Tobi entschieden und habe denen die Tickets rübergeschickt und die vier waren dann im Stadion gegen Nürnberg, haben natürlich mit dem 4-1 ordentlich Tore gesehen und ich freue mich, dass die Tickets angekommen sind und dass sie hoffentlich eine schöne Zeit haben und ja.
Cool, cool.
Tickets gut angekommen sind. Hier fordern auch einige das Exen. Auch das sind Sachen, die werden wir auf jeden Fall
ja, die kommen. Machen.
Da muss man sich keine Sorgen
machen. Und es wird kein Saft sein, Kai, der hier geäxt wird.
Genau.
Und ansonsten ja, MKHSV schreibt, bitte schnell Klarheit, wer kommt und wer bleibt. Auch da, wir sind natürlich da heiß dran und schauen uns alles mögliche an. Und
wir haben unsere Fühler überall.
Fühler überall, ne? Was passiert mit Heuer Fernandes und mit den ganzen anderen Spielern. Wir verfolgen die natürlich auch auf Instagram und in so anderen sozialen Medien, Reis, gerade im Urlaub.
Miami.
Ach, was passiert mit Jean-Luc Dompé? Bleibt der Flügelsprinter bei uns? Der quirlige.
Schöne Insta-Story gemacht.
Vielleicht müssen wir so eine neue Kategorie mal einführen. Der willenloseste Post of the Week eines HSV-Mitarbeiters ja. Oder Spielers. Und ja. Den jedes Mal wieder präsentieren. Das wäre auch mal ganz lustig.
Ja, ja. Er hat einen schönen Post aus dem Auto von der Bushaltestelle gemacht.
Aber,
ja.
Am liebsten wäre mir ehrlich gesagt, wenn Herr Papenfuß mal hierher kommt und das Ganze mal erklärt, wie er seinen Laden so versucht, in den Griff zu bekommen.
Und eine Frage habe ich noch. Jungs, was war letzten Spieltag mit der Feuerwehr los in der Loge?
Oh, Alter, Skandal. Irgendeine Stinkbombe oder Klimaanlage, irgendwas im Stadion hat wieder nicht funktioniert.
Okay.
Ich glaube, da gab es
ich gehe der Sache auch mal auf den Grund.
Ich glaube, da können wir nächste Folge mal berichten. Da gab es relativ Kelleck auch mit nicht mit dem HSV, aber mit Sport 5, kann man so schon mal sagen. Die hatten, glaube ich, nicht ihre Glanzstunden da.
Aber okay.
Da können wir nächste Folge nochmal. Ich war leider nicht da.
Ja.
Ich glaube, ich hätte richtigen Hals gehabt, aber ich. Ja.
Okay. Ich bin gespannt. Nächste Folge. Die große Saisonanalyse, den Kicktipp-Gewinner, die Internas, wer kommt, wer geht, was war mit Sport 5 und der Feuerwehr in der Loge. Also ihr könnt euch freuen auf die nächste Folge. Mit Bones dann hoffentlich, frisch aus dem Griechenlandurlaub.
Gebräunt,
leichten Tzatziki-Geruch und noch
Gyros zwischen den Zähnen.
In diesem Sinne,
nur der HSV.
Jammers.
Nur der HSV.